Willkommen zum täglichen Sport-Podcast am 9.10.2020 und hier zur nächsten Episode. Gestern war ein Tag Pause, einfach aufgrund von Mangeln von Events. Die French Open sind in der entscheidenden Phase, nur 2 Spiele pro Tag. Die NBA pausiert, die anderen Basketball-Ligen spielen nicht. Beim Handball war Pause, beim Darts, okay, das lief. Fußball war Nationalmannschaftspause. Auf das Spiel kommen wir jetzt noch ganz kurz eingehen gegen die Türkei, wo man sich 3 zu 3 getrennt hat. Ja, die Nationalelf weiterhin sieglos in diesem Jahr. Klar ist es jetzt noch nicht aussagekräftig, einfach da noch nicht viele Spiele waren. Anfang des Jahres waren ja gar keine Spiele. Man hat sich dann im Ende, nee, Anfang September zum ersten Mal getroffen und ja, dann das erste Spiel absolviert. Das Spiel, da trennte man sich 3 zu 3. Draxler in der 45. Minute als Kapitän zum 1-0, Tufan zum 1-1. Florian Neuhaus als Debütant zum 2 zu 1 in der 58. Minute. Er bleibt auch weiter dabei. Bei Nations League Kader musste man den Kader für die Nations League muss man den Kader verkleinern. Joachim Löw hat sich dafür entschieden, ihn zu behalten. Moderhut muss wieder nach Dortmund zurück. Caraccia in der 67. zum 2 zu 2. Gianluca Waitsch mit der 81. zum 3 zu 2. Und Kenan Karaman der Fortuna in der 94. zum 3 zu 3. Die Aufstellung war auch sehr wild. Man hat auf alle Bayern-Spieler verzichtet, sprich, sie sah folgendermaßen aus: Leno im Tor, Koch, Can, Rüdiger in der Verteidigung, davor Neuhaus als 6, Schulz, Havertz, Draxler, Henrichs, sprich, Henrichs auch auf einer ungewohnten Position. Schulz und Henrichs dann in der Defensive zu einer Fünferkette, wie man es heutzutage im neumodernen Fußball kennt. Und im Sturm hat so eine kuriose Doppelspitze in Form von Brandt. Und Waitsch mit, wobei Havertz und Brandt auch gerne mal die Position getauscht haben und Havertz dann so als zentraler Mittelstürmer hinter Waitsch mit agiert hat. Was bleibt zu diesem Spiel zu sagen? Lothar Matthäus hat danach noch eine ziemlich heftige Aussage getroffen. Ich werde sie kurz mal raussuchen, um sie perfekt zitieren zu können. Er hat ja, gegen Joachim Löw etwas gesagt, beziehungsweise gegen die Nationalmannschaft, wo, denke ich mal, einiges an Kontroverse aufgehen wird, beziehungsweise sehr viel darüber gesprochen wird. Ja, da kann jeder verhalten, was er möchte. Das ist eine Aussage. Ja, ich sage nochmal, ich lese das Zitat jetzt vor. Ein Nico Schulz steht stellvertretend für viele andere im Team. Er ist kein Stammspieler in seinem Club und auch nicht in der Nationalmannschaft. Diese Spieler will kein Fan sehen. Die Fans wollen die erste Elf und nicht Ersatzspieler. Ja, wenn man jetzt mal die erste Elf sich anschaut vom gestrigen Spiel, kann man, denke ich mal, die Aussage mehr oder weniger auch unterstreichen. Denn wenn man mal schaut, wer in seiner Mannschaft Stammspieler ist, wir starten mit Leno, ja, also Koch bei Leeds United ebenfalls, Emre Can ebenfalls, Antonio Rüdiger spielt unter Frank Lampard keine Rolle mehr, Flo Norris ist Starter, Schulz kein Starter, Havertz ist Starter, Draxler sitzt auch auf der Bank, Henrich sitzt auch auf der Bank. Brandt sitzt auch auf der Bank, Waldschmidt muss sich erstmal bei Benfica zurechtfinden. Und dann, wenn man die ganzen Spieler sieht, dann muss da wohl ein Stück Wahrheit hinterstecken. Es waren die niedrigsten Einschaltquoten seit einem Länderspiel in 2012 beim RTL gestern mit diesem Testspiel. Beim Testspiel ging es ja um prinzipiell gar nichts, außer in welchen WM-Topf man kommen kann bei der Auslosung. Sonst ging es um gar nichts da. Und da hat den Fans einfach der Anreiz gefehlt, einzuschalten, wenn die Bayern-Spieler nicht spielen, wenn dann Timo Werner nicht spielt, wo dann einfach eine Menge Qualität flöten geht, was Joachim Löw selber gesagt hat. Da kommt eine ganz andere Routine und Erfahrung und auch Qualität rein, wenn die Bayern-Spieler zurück sind für die Nations League. Und da muss man mal einfach sagen, dass die Aussage von Matthäus stimmen könnte. Und wenn es so weitergeht, ja, möchte man gar nicht wissen, wo es hingehen könnte, denn das sieht prinzipiell die Zeit alles nicht unfassbar gut aus, was der DFB bzw. DFL da macht. Na, da wollen wir einfach mal abwarten, wie es da weitergeht. Lothar Matthäus da auf jeden Fall mit einem Take zu seinem Thema der Wahl, die er jetzt hier hatte. Dann kommen wir kurz auf Tennis zu sprechen und auf die Partien von gestern. Da hat ja Swiatek Podolska besiegt bei den Frauen. Kenin hat Kvitova besiegt bei den Frauen. Somit haben wir das French Open Finale am Samstag zwischen Swiatek und Kenin. Bei den Männern haben wir heute am Freitag folgende Partie: Thiago Schwarzmann gegen Rafael Nadal. Diego, der ein sehr unangenehmer Gegner war in der Vergangenheit. Wenn man jetzt auf die letzten Matches der beiden zu sprechen kommt, Diego Schwartzmann ihn vor 2 Wochen erst in Rom besiegt. Davor hat Nadal fast alles gewonnen. Allerdings, die aktuelle Verfassung könnte für ihn sprechen. Der Vorteil für Diego Schwartzmann ist natürlich, dass er nach diesem 5-Stunden-Match jetzt nur einen Tag mehr zur Regeneration hatte und nicht direkt am Donnerstag spielen musste, sondern erst am Freitag spielt. Nadal natürlich in der Verfassung, die ist jenseits von Gut und Böse, noch keinen einzigen Satz abgegeben in Paris. Diego Schwartzmann hat auch erst 2 Stück abgegeben gegen Dominic Thiem. Er hat das letzte Duell gewonnen. Ich denke, von einem Match auf Augenhöhe zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen viel. Einfach aufgrund, dass es Rafael Nadal ist, der beste Tennisspieler aller Zeiten, der jetzt hier unbedingt ja, zweistellig gewinnen möchte in Paris. Zweistellig hat er schon, ich meine, zum 20. Mal gewinnen möchte, was eine ziemliche Hausnummer wäre. Eine Ansage an alle anderen um sich rum. Und ja, da ist Nadal natürlich der Favorit. Allerdings würde ich schon sagen, dass Diego Schwartzmann Außenseiterchancen hat, darf ihm durchaus zurechnen. Sicherlich keine 40%, allerdings einen Satz sollte er Rafa mindestens abnehmen. Dann haben wir noch Tsitsipas gegen Djokovic, ein Duell, was wirklich feinstes Tennis werden könnte. Man hat mit Tsitsipas einen, der in ATP in Hamburg bereits das Halbfinale, das Finale erreicht hat, dagegen Rublev verloren hat. Rublev hat er jetzt besiegt in Paris, hat somit seinen Erzgegner auf Rasen bzw. auf Sand schon bereits aus dem Turnier rausgeräumt. Und jetzt kommt Djokovic, die Sahne auf der Torte, kann man mehr oder weniger sagen, denn ein Sieg gegen Djokovic darfst du nie anrechnen. Der beste Tennisspieler vielleicht aktuell, einfach aufgrund von Nadal, der beim US Open nicht dabei war, aufgrund eines Federers, der aktuell seine Verletzung auskuriert. Und natürlich als Weltranglistenerste, das sagt er, denke ich mal, schon genug über Djokovic aus und über seine Qualität. Tsitsipas, einer der jungen Wilden, der besonders bei den Australian Open bis jetzt aufgeblüht ist. French Open waren bisher noch gar nicht so sein Turnier. Da war Thiem ja bis jetzt der beste von den jüngeren Spielern. Zweimal im Finale gestanden, die letzten 2 Jahre. Konnte er in dies ja nicht wiederholen, nachdem er im Viertelfinale an Diego Schwartzmann gescheitert ist. Und mal schauen, was hier so geht. Tsitsipas spielt, hat eine sehr, sehr schwere erste Runde gehabt, wenn man jetzt mal zurück aufs Turnier blickt und auf seine Spiele bisher. Das erste Spiel, wo er 3-2 gegen Munar durchgekommen ist, nach 0-2 Rückstand, war mehr als stark. Danach Cuevas, Bedene, Dimitrov glatt besiegt, Rublev jetzt auch glatt besiegt. Da hat er schon gezeigt, was er drauf hat. Ich meine, Djokovic hat ebenfalls noch keinen Satz abgegeben. Ich schaue mal kurz nach. Genau, doch, ein Satz gegen Carreño Busta, den ersten. Danach hat Carreño Busta sich übrigens auf der Pressekonferenz nochmal über den Serben beschwert. Er hat gesagt, immer wenn es zu einer wichtigen Phase kommt, nimmt er sein Medical Timeout. Widersprüchlich ist dann natürlich, dass er gegen Zverev unter anderem vor dem entscheidenden Satz ein Medical Timeout genommen hat. Also Carreño Busta. Um das mal hier zu sagen, Djokovic hat nach dem 1-0, 0-1 aus seiner Sicht 6-4 den ersten Satz verloren, direkt ein Medical Timeout gezogen, vielleicht um einfach den Rhythmus zu nehmen. Und danach hat er natürlich alle 3 Sätze gewonnen, 6-2, 6-3, 6-4. Aber ob ein Spieler seiner Qualität das nötig hat, einen Medical Timeout zu nehmen und den anderen Spieler rauszubringen, steht auf einem anderen Blatt. Denn ich denke mal, Djokovic ist auf dem Papier einem Carreño Busta definitiv überlegen, was die Qualität angeht. Und deswegen weiß ich nicht, ob das unbedingt nötig war von Djokovic. Auch hier würde ich sagen, ist Tsitsipas definitiv der Außenseiter. Ähnliche Chancen wie bei Schwartzmann gegen Tsitsipas. Aber wenn alles normal läuft, am morgigen Freitag, bzw. am heutigen Freitag, ich nehme den Podcast hier um 2 Uhr auf, dann werden wir wirklich ein Finale zwischen Djokovic und Nadal am Sonntagabend haben. Kommen wir auf Basketball zu sprechen. Bei der NBA ist leider 2 Days Rest. Sprich, diese Nacht ist kein Spiel. Dafür haben wir am Donnerstag EuroLeague gehabt. Moskau konnte Tel Aviv mit 76 zu 72 besiegen. Im türkischen Duell zwischen Efes und Fenerbahçe konnte Efes gewinnen. Er konnte Fenerbahçe gewinnen. 80 zu 71. Somit steht der letzte Jahres erste etwas 0 zu 2 jetzt in der Hero League. Bei so vielen Spielen ist das noch kein Problem. Allerdings trotzdem schon ein kleines Ausrufezeichen. Ebenfalls musste Valencia Real Madrid eine ganz, ganz dicke Niederlage einstecken. 77 zu 93 gegen Valencia verloren. Man war zwischenzeitlich mit 25 Punkten hinten. Der Erzfeind aus der Liga. Das darf, denke ich mal, nicht passieren, dass sich von Real, die von der Kapazität her im Kader, von der Größe, von der Qualität, auch von den Strukturen, was man an Gehältern auszahlt und sowas, Valencia sehr überlegen ist, denn bei Real Madrid ist es im Vergleich zu Bayern so, dass da auch Gelder von den Profis, sprich vom Fußball, was da finanziell erwirtschaftet wird, auch im Basketball reinfließt. Bei Bayern ist so, dass die Basketballer prinzipiell eigentlich für sich stehen. Das Einzige, was der Vorteil ist aus deren Sicht, ist, dass man dieses Marketing von dem Namen Bayern hat. Das ist bei Real anders, sprich die Gehaltsstrukturen sind da auch viel höher. Das gleiche geht ja für Barcelona in der Pro A, in der spanischen Liga. Und da darf eine Niederlage gegen Valencia eigentlich nicht geschehen, besonders wenn man im ersten Viertel geführt hat. Große Niederlage, aber wenn man sich schon die Spiele anguckt, FS Fenerbahce, Real Madrid gegen Valencia, sieht man schon, das ist ein Derby-Wochenende und das geht da weiter. Barcelona gegen Zenit, ja, wird wohl stattfinden. Auf dem Papier allerdings gab es bei Barcelona einige positive Corona-Fälle. Ich habe mich jetzt nicht informiert, wie es da weitergeht, aber Stand jetzt wird stattfinden. Und dann haben wir morgen das deutsch-deutsche Duell Alba Berlin gegen Bayern. Ein Duell, welches, ja, welches wir jedes Jahr mehrmals sehen, meistens eine Finals der Playoffs, zweimal in der Regular Season, ab und zu noch ein Pokal. Und letztes Jahr konnte in der EuroLeague Alba das Ding für sich gewinnen. Das möchten sie natürlich jetzt wiederholen. Maodolo, der jetzt von Bayern zu Alba gewechselt ist, ist kein Starter, was sehr bewundernswert ist. Er übernimmt in Alba mehr die Rolle des Shooting Guards statt als Point Guards. Das war ein großes Problem der Bayern, was immer kritisiert im Kader wurde, dass man keinen klaren Point Guard hatte und Maodolo das übernehmen musste. Maodolo ist ja einer, der prinzipiell auch eher von der 2 kommt, dass er nicht unbedingt immer den Ball in der Hand haben muss, sondern über seine Shooting-Qualität kommt. Bei der Nationalmannschaft ist er auch auf der 2. Er war Backup für Dennis Schröder auf der 1 und auf der 2. Bei Alba ist er auf der 2 mehr oder weniger gesetzt und macht da seine Rolle im ersten Spiel hat er sehr gut gemacht. Das Spiel gegen Tel Aviv hätte man nicht verlieren müssen. Das gleiche geht für Bayern, die gegen Milano, gegen Milan, das neue Superteam in der EuroLeague, die den Titel dieses Jahr angreifen wollen. Das ist die Herausgabe, was man gesagt hat. Man möchte diesen Titel angreifen, hat viel in den Kader investiert. Und der Overtime verloren, hatte noch einen Game Winner auf der Hand, den man dann leicht verspielt hat. Hätte man gewinnen müssen. Und ich bin mal gespannt, wer hier 1 zu 1 rausgeht und wer hier 0 zu 2 geht. 0 zu 2 ist für beide schon ein großer Rückschlag, denn beide zählen jetzt nicht unbedingt in den Favoritenkreis für die Playoffs. Beide eher mit Außenseiterchancen. Einfach auch aufgrund der Gelder, die in Basketball fließen im Vergleich zu anderen Ländern und auch von den externen Geldgebern. Und natürlich jetzt noch, was fehlt durch die Zuschauereinnahmen. Das ist schon eine immense Geldsumme und deswegen, ja. Werden wir mal schauen, welches Team 1-1 geht, welches Team 0-2 geht. Jetzt kommen wir zum Darts und da haben wir ja 2 Tage zu besprechen. Wir starten mit dem Mittwoch. Kim Albrechts besiegte Brandon 2-1. Habe ich ja schon mehr oder weniger vermutet, dass Kim hier der kleine Favorit ist, einfach aufgrund seiner aktuellen Verfassung. Das konnte er umsetzen, gewonnen gegen Brandon, der gerne beim World Cup seine Leistung abruft, aber sonst ein sehr inkonstanter Spieler ist. Johnny Clayton besiegte Ian White mit 2-1. Habe ich auch schon in der Forschung mehr oder weniger betont, dass Ian White in der richtigen Formkrise steckt. Und das Problem aus Sicht von Ian White ist, dass er meistens sein gesamtes Turniergeld bzw. Preisgeld über die Player Championship einspielt, wo er normalerweise, wenn kein Corona wäre, 30 Turniere im Jahr sind, 15 Wochenenden bzw. meistens 13 Wochenenden und zweimal noch in der Woche treffen sich dann die Teams zum Spielen. Und ja, genau das wollte ich sagen, treffen sich die Teams. Und ja, dieses Jahr gibt es dann nur 4, beziehungsweise gibt es 3 große Series, die Autumn Series, die schon war, die Summer Series, die schon war und die Winter Series, die jetzt noch kommen wird im Winter. Und somit fehlen einige Turniere und in so einem Block an Turnieren, wie es bei diesen 3 Serien war oder ist oder wird, brauchst du natürlich auch eine gewisse Form, eine Wochenform, eine 5-Tages-Form. mit der du einiges gewinnen kannst und nicht nur 2 Tage deine Leistung abrufen musst, denn wenn du 2 Tage deine Leistung abrufst und dann 3 Tage abschaltest, hilft das hier auch nicht weiter. Und ja, bei Ian Wright aktuell in sehr krassen Formkrise, wenn ihn dann bei der Winter Series ja, da auch nicht performt, ja, dann wird es eng. Dann muss er auf der European Tour jetzt in Riesa und in Göttingen, glaube ich, nochmal ordentlich abreißen und zeigen, was er drauf hat. Sindelfing wird auch noch gespielt, European Tour, nächstes Wochenende. Und ja, mal schauen, wie es bei Ian Wright weitergeht. Große Überraschung, Dave Chisnall konnte Glenn Durrant besiegen. 2 zu 0 Glenn Durrant, der in einer überragenden Verfassung war, am Donnerstag bei den Top 4 bei der Premier League dabei sein wird. Der Terminplan sieht ja folgendes vor. Man hat jetzt den World Grand Prix bis Montag, dann am Donnerstag wird die Premier League gespielt, das Finale ohne Zuschauer, beziehungsweise die beiden Halbfinale und das Finale. Am Freitag geht es dann in Sindelfingen in der Nähe von Stuttgart weiter. Und Schissner, der dies Jahr nicht sein bestes Jahr hatte, beziehungsweise ein typisches Schissner-Jahr hatte, man weiß einfach nie, was man von ihm erwarten darf. Schissner ist einer, der, ja, wenn er möchte, mit seiner Qualität jedenfalls besiegen kann, wenn er seine Doppel trifft, allerdings auch gegen fast jeden verlieren kann. Er ist einfach nicht der konstanteste Spieler. Ich würde ihn nicht als unkonstant betiteln, denn dann wäre er nicht in den Top 10. Allerdings von dem, was er kann, was wir Fans wissen, was er kann, ruft es einfach zu selten ab. Und deswegen war es schon eine Überraschung, dass Glenn Durrant so früh rausgeht. Joe Cullen konnte Devin Gurney besiegen. Gurney, der auch seiner Verfassung sehr, sehr, sehr hinterherläuft. Letzter in der Premier League, habe ich es schon bereits betont. Bei der Summer Series in Deutschland auch nicht unbedingt gut gespielt. Dann, welches Turnier hat er noch gespielt? Ich schaue mal ganz kurz nach. Auf jeden Fall ist er in keiner guten Verfassung aktuell, beziehungsweise allgemein nicht. Ist jetzt auch schon wieder zu Hause, habe ich auf Social Media gesehen, bei European Tour in Runde 3 gegen Daniel Noppert rausgeflogen, bei der World Series Finals in Runde 2 gegen Peter White und definitiv herausfliegen darf. Aber Peter White ist trotzdem auch selber rausgeflogen. Die größte Überraschung dieses Turniers bisher. Und sehr wahrscheinlich wird auch keine größere bekommen. Ryan Joyce besiegt Peter White 2 zu 0. Danach betont er selber, das ist eigentlich sein Turnier. Wenn man sich jetzt mal die Checkerquoten gibt, 6 von 8 hat er getroffen, Peter White 3 von 7. Grand Prix, ihr wisst das, ist das Wichtigste. Double in, Double out, sprich, du musst zum Start ein Double treffen und um das Slick zuzumachen, Double. Und Peter White hat einfach große Probleme beim ersten Dart gehabt, hat einen 82er Average gespielt. Der Average ist natürlich noch weniger aussagen, als es sonst schon ist, dadurch, dass es Double in, Double out ist. Allerdings sagt der Average von Ryan Joyce mit 97 schon so einiges aus. Spielt wirklich sehr, sehr gute Darts. Das wohl mitbeste Spiel seiner Karriere, hat er danach selber auch gesagt. Dass er selber überrascht war. Allerdings hat er auch gesagt, wenn er ein Turnier gewinnen kann, dann ist es dieses mit Double in, Double out, weil das Doppeltreffen seine Spezialität ist und nicht das Scoring, die 180er werfen und sowas. Price gewann dann, wie man es erwarten durfte, gegen Vatimena mit 2 zu 0. Typischer Gervin Price-Abend, so wie man ihn kennt, sehr souverän gespielt. Vatimena hatte auch seine Chancen gehabt, hat diese nicht genutzt. Allerdings, wenn man über vergebene Chancen spricht, da haben wir gleich noch einen größeren Kandidaten. Kommen gleich darauf zu sprechen. Jetzt kommen wir erstmal auf den positiven Kandidaten aus deutscher Sicht zu sprechen. Erstmals überhaupt steht ein Deutscher in Runde 2 des World Grand Prix. Max Hopp konnte es nie erreichen, der andere hat sich nie qualifiziert. Gabriel Clemens besiegt die Nummer 6 der Welt. Nathan Aspinall mit 2 zu 0. Das gleiche Prozedere wie bei Durant. Aspinall auf Platz 3 in der Premier League spielt nächste Woche dann. Nächste Woche Donnerstag genau die Premier League Semifinals. Und ja, auch hier konnte Gabriel Clemens ihn besiegen, was durchaus sehr, sehr überraschend war. 86er Average für beide, wie gesagt, nicht wirklich aussagekräftig. Allerdings sind die Checkouts schon mehr aussagekräftig. 6 von 23 bei Clemens, 3 von 10 bei Nathan Aspinall. Clemens einfach Power Scoring gehabt, 380er auch, schnell Darts zum Einwerfen bzw. zum Double In getroffen. Und wenn man sich die Checkout-Statistiken anguckt, kann man sich ja auch anhand von 3 von 10 von Aspinall denken, dass er einfach wichtige Chancen verpasst hat, um Legs zu gewinnen, um Spiele zu gewinnen und um Sätze zu gewinnen. Denn das ist ein Set-Turnier. Wer zuerst 3 Legs hat, kriegt einen Satz. Ja, hat er wohl verpasst, in den wichtigen Phasen die da zu treffen. Zum Glück aus Sicht von Gabriel Clemens, zum Glück aus deutscher Sicht. Clemens, der zuvor in einer kleinen Schwächephase war, Lupin-Tour. Runde 2 erreicht. Davor bei der Summer Series, glaube ich, zweimal Runde 2. Allerdings ist man dieses Jahr von Gabriel Clemens Besseres gewohnt, sonst wäre er nicht in der Top 16 der Pro Tour damit für dieses Turnier qualifiziert. Mit einem weiteren Sieg wäre er in den Top 32, wenn er jetzt morgen gewinnt. Auf das Spiel kommen wir gleich noch zu sprechen. Wäre ein sehr, sehr wichtiger Sieg für ihn und langsam aber sicher naht er sich ja auch Max Hopp an, der vor 2 Jahren noch dabei war. Sprich, ihm fehlen jetzt 5.000 € auch in der Order of Merit. Aber da kann man jetzt viel Spielchen machen, wie weit er kommen muss, damit ihn rauskickt und so weiter. Schon jetzt ist Max Hopp die Nummer 1 in Darts Deutschland noch sehr wahrscheinlich, denn Gabriel Clemens ist auf einem guten Weg, ihn abzulösen. 2 zu 0 gegen die Nummer 6 der Welt. Eine der größten Überraschungen des Turniers. Hinter Peter Wright natürlich, aber eine aus Sicht von deutschen Fans die positivste Überraschung. Sam Whitlock hat seine Chance genutzt. Chris Doby 2 zu 0 geschlagen, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf Sam Whitlock. Allerdings ist er nur nachgerückt, weil Adrian Lewis positiv getestet wurde, ohne sämtliche Symptome, ist direkt abgereist. Ja. Jeffrey Lezon besiegte Jamie Hughes, der Jeffrey Lezon ist ja ebenfalls nachgerückt. Jetzt kommen wir auf die, es müsste Achtelfinalpartien gewesen sein, von heute zu sprechen, Dirk van Dolvenbode. Der ich dieses Jahr erst die Tourcard sichern konnte, hat sie ja schon mal gehabt, dann verloren. Und dieses Jahr ja, ein Spieler, der wirklich das höchste Niveau, was er spielen kann, wirklich abruft. Bisher auf der Bühne vor Fans, wo er gerne abrockt, aber auch hinter der Bühne vor keinen Fans. 3 zu 1 Dimitri Vandenberg besiegt. Sieht natürlich auf dem Papier sehr gut aus. Allerdings hat Dimitri mit einer großen Verletzung gespielt, hat um sein Knie einen großen Verband gehabt, hat Schmerzen gehabt. Hat die OP, die jetzt ansteht, nach hinten verlegt, damit er auch dieses Turnier spielen konnte. Jetzt begibt er bzw. unterzieht er sich einer Knie-OP, damit er wieder stehen kann, ganz normal. Das wird ihn auch in seinem Spiel beschränkt haben, wenn du mit Schmerzen im Knie stehst, wenn du deine gewohnte Bewegung, wie du zum Board gehst, wie du bei einem Board stehst, nicht ausüben kannst. Deswegen, klar, klasse Sieg. Allerdings muss man ja ein bisschen einschränken, denn Dimitri einfach nicht in der Verfassung seines Lebens, auch wenn er das World Matchplay noch vor 3 Monaten gewonnen hat. Sam Whitlock besiegte Mervyn King 3-2. Mervyn King, der immer wieder aufsteht, aufstrebt, hat man das Gefühl, 54 Jahre, nie die Tourcard, glaube ich, verloren. Immer wieder so kleinere, gute Turniere angestreut und da gehört auch der World Grand Prix zu. Top 16, super Leistung, viel Geld reingebracht, wenn man es im Vergleich zu kleineren Turnieren vergleicht. Und dann immer wieder so ein Top 16. Er hat selber gesagt, an einem guten Tag kann er alle Spieler der Welt schlagen und kann der beste Spieler auf diesem Circuit sein. Er war das Beste, was er je war, war glaube ich Top 10. Mehr hat er noch nie geschafft. Auch wenn er solche großen Wörter spuckt. Allerdings hat er auch schon öfters Van Gerwen aus dem Turnier genommen, wie zuletzt bei European Tour. Sprich, er zeigt gerne mal wieder, was er drauf hat, allerdings nicht konstant. Aber ich denke mal, er wird da zufrieden sein, dass er immer wieder solche guten Turniere einstreut. Gary Anderson besiegte Danny Noppert 3 zu 0. Eine ziemliche Ansage von Gary, der danach auch große Töne auf der Pressekonferenz gespuckt hat. Er sagte immer wieder von sich selber, er trainiert gar nicht. Er hat dann gesagt, wenn die anderen nur am Board stehen, nur am Trainieren sind, weiß ich nicht, was die anderen falsch machen. 93er Average trotz Doppel-Double-In, Double-Out. Eine ziemliche Ansage und Gary Anderson, der beim World Matchplay im Finale gegen Dimitri Vandenberg verloren hat, scheint wirklich auf dem Weg der Besserung zu sein. Er reist ja nicht ins Ausland und hat auch gesagt, solange es Corona gibt, wird er nicht die Insel verlassen. Bei einer WM im Ausland wäre er somit leider nicht dabei. Mal gucken, wie es da aussieht, ob man sich für den Ali Pelli entscheidet oder ob man sich für ein Turnier in Deutschland oder Österreich entscheidet. Die zwei realistischeren Optionen. Stand jetzt, muss man natürlich dazu sagen, 13-0 gegen Danny Lopper, der in 82 Average spielte. Bei den Checkouts 4 von 12, Gary Anderson 9 von 23, 480 geworfen, 1540 Plusaufnahmen. Zwar gleich ein Nopper, der hat nur 8 Stück davon gehabt. Dann ziemliche Ansagen, wie gesagt, von Gary Anderson. 7 perfekte Darts auch zwischenzeitlich. Einfach mir wieder gezeigt, warum er der talentierteste Spieler, das kann man ihm durchaus zuschreiben, auf diesem Circuit in ganz Darts überhaupt ist und mit wenig Training immer wieder weit kommt und jeden besiegen kann. Es ist einfach unfassbar, wenn man denkt, was für ein Rohtalent das ist, wenn er mal mehr trainieren würde. Aber vielleicht ist er einfach der, der mit weniger Training besser zurechtkommt und wenn er viel trainiert, schlechtere Leistung abrufe, weil er sich dann mehr unter Druck setzt oder irgendwie sowas. Michael van Gerwen besiegte Devin Petersen 3 zu 0. Petersen, der seine Chancen nicht genutzt hat, 5 von 25 auf Doppel. Van Gerwen 9 von 20. Petersen hatte zwei Set-Darts beim Stand von 0-0 zum 1-0 und beim Stand von 1-0 zum 1-1. Hat beides mal drei, vier Darts, glaube ich, auf Doppel zum Set liegen lassen. Wenn du solche Dinger nicht machst, schenkst du Van Gerwen einfach einen Sieg. Den Sieg hat er genutzt und wahrscheinlich auch gebraucht. 96er Average, ähnlich wie bei Anderson. Sicherlich eine sehr, sehr gute Partie von ihm. Allerdings auch nicht der alte Van Gerwen. Er hat danach trotzdem gesagt, Petersen hat nur ein Turnier gewonnen. Lasst ihn weiter träumen davon, dass er ein sehr guter Spieler ist. Wir sind noch Let's Keep Him Dream. Lasst ihn weiter träumen. Damit war nur Anspielung auf ein sehr guter Spieler sein und dass er ihn besiegen kann. Ziemliche Ansage, wie man es von Van Gerwen gewohnt ist, in seiner alten Manier von oben herab. Einfach die Gegner bestimmen, aber auch im Kopf damit sehr unter Druck setzen, dass er einfach eine mentale Stärke gegenüber den anderen zeigt, dass er zeigt, dass er nicht nur am Board, sondern auch mental ihnen überlegen ist und somit, wenn sie das nächste Mal ein Spiel gegen ihn gehen, auch daran denken, an diese Aussagen, dass ihn vielleicht anspornt. Und dadurch, dass sie so unter Druck stehen dann, dass sie denken, ja, jetzt muss ich ihn packen, jetzt muss ich ihn besiegen, Darts liegen lassen, er nutzt sie aus. Van Gerwen weiß schon genau, was er damit anstellt. Kommen wir auf die Partien am Freitag zu sprechen. Ryan Joyce gegen Dave Chisnell. Schon angesprochen, hier ist Chizzy der Favorit. Allerdings sollte man Ryan Joyce nach seiner Partie gegen Peter White wirklich nicht unterschätzen, denn da hat er gezeigt, was er kann, was er drauf hat und dass er wohl fast jeden auf diesem Circuit, wenn er möchte, besiegen kann, wenn er seinen Double-In dabei auch trifft. Chizzy, wie gesagt, ist einfach für eine Wundertüte, wo man nie weiß, was man kriegt. Vielleicht kriegen wir einen Chizzy, der ihn nach Hause fegt mit einem, ich weiß nicht, 13-0 in Sätzen. Vielleicht kriegen wir auch einen Chizzy, der selber nur einen Satz holt und drei verliert. Bei Chizzy ist alles offen. Gabriel Clemens wird auf Geoffrey Desmond treffen. Der Deutsche ist sogar hier der Favorit, auch bei den Wettanbietern. Eine 1-6er-Quote gegen einen 2-3er. Gabriel Clemens, der gegen den Nachrücker Desmond ran muss, wo sich einige Spieler darüber aufgeregt haben, dass es Nachrücker gibt intern. Sie meinten, dass das nicht fair wäre. Und ja, übrigens, Van Gerwen hat jetzt nochmal eine Aussage getroffen gegen mal Live Stars. He's a good guy, he and a good player, but he needs to know who the boss is. Sprich, er ist ein guter Charakter, er ist ein guter Spieler, aber er muss wissen, dass er der Boss ist, dass Van Gerwen der Boss ist und nicht Devin Petersen. Also eine weitere Ansage, wie man es von ihm gewohnt ist. Clemens, wie gesagt, der Favorit in dieser Partie. Bei Sean ist einfach schwer zu sagen. Du musst ein gutes Händchen auf Doppel haben, sonst wird das nichts. Gavin Price gegen Kim Albrechts. Mal gucken, ob Kim Albrechts ein Set holen kann, denn Price ist in einer sehr gefährlichen Verfassung. Die World Series Finals gewonnen, die Summer Series gewonnen und jetzt sah er auch in der ersten Partie wieder gut aus. Kim Albrechts, mal schauen, er hat gesagt, er hat jetzt auch noch zu geäußert, er war depressiv sogar, weil es nicht lief, weil privat nicht alles gut lief. Und daraus hat er sich entfesselt und ist jetzt wieder glücklich, spielt gute Darts. Und das ist auch wirklich das Wichtigste im Leben, dass er glücklich ist, dass er nicht mehr depressiv ist. Und da kann man sich nur für ihn freuen. Mal gucken, wie weit es für ihn geht. Allerdings Top 16 ist jetzt für ihn schon ein kleinerer Erfolg. Joel Klein gegen Clayton, eine schwere Einschätzung. Klein ist ein Spieler, der auch davon lebt, dass er immer wieder solche Top 16 Turniere einstreut. Allerdings einfach auch ein Spieler, der nicht den nächsten Schritt machen kann, dass er mal im Halbfinale steht oder so. Sehr unwahrscheinlich. Er streut gerne mal vielleicht auf der European Tour ein Halbfinale ein, hat ja auch ein European Tour Turnier letztes Jahr gewonnen. Allerdings einfach einer, der bei den Majors meistens nicht weiterkommt als in die Top 16 und damit vielleicht schon zufrieden ist. Und Clayton, der die Zeit in einer sehr, sehr guten Verfassung ist, sich sonst so einen kleinen Underdog gemausert hat, immer mal wieder jeden ärgern kann. Die Großen, an die kommt er nicht dran. Allerdings, so ein Joe Klein ist einer, den er an guten Tag einfach mal rausnehmen kann. Und mal schauen, was hier die beiden anstellen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.